Wir nehmen uns die Freiheit raus, an die gewünschten Welten zu verteilen.
Das geheime Tonband von Panach, Fuchs und Kunert. Ein Feature von Doris Liebermann.
Alle Zeit drängt nach vorn, das Lebendige und regt sich. Zwischen Liebe und Zorn reift der Mensch und er bewegt sich. Auf sich zu immer mehr, was für den nicht angenehm ist. Der am Hintern so schwer und im Kopfe zu bequem ist. Revolution.
Die Akademie der Künste in West-Berlin, 31. Oktober 1977. Über 1000 Menschen drängen sich im Saal. 500 weitere stehen draußen und können nicht mehr eingelassen werden. Es ist das allererste gemeinsame Konzert der beiden Leipziger Liedermacher Gerulf Panach und Christian Kunert. Schon in der DDR hatten beide Musiker zusammengearbeitet. Aber der Versuch, sich als Duo zu etablieren, war von den Behörden verhindert worden. Beide waren nach 9 Monaten Stasi-Untersuchungshaft zusammen mit dem Schriftsteller Jürgen Fuchs im August 1977 nach West-Berlin ausgebürgert worden.
Und da baut so mancher nur an seinem eigenen Haus. Und er hängt an unsere Fahne raus. Sagt, ist das Betrug? Sagt, ist das Betrug? Und da kümmert mancher sich nur um den eigenen Bauch. Und vergiss dabei die anderen, zieh dann auch an seinem Flug, an seinem Flug.
Christian Kunert, genannt Kuno, lebt heute im Oberharz. An den ersten gemeinsamen Auftritt mit Gerulf Panach erinnert er sich so.
Naja, ganz einfach war es nicht. Mit viel Angst verbunden natürlich. Wir waren ja noch nie richtig öffentlich gemeinsam zu zweit aufgetreten. Wir mussten uns also auch anstrengen, dass da ein ordentliches Programm rauskommt. Wir haben viel trainiert. Wir kamen aus dem Knast.
Die Lieder, die wir in euch heute Abend hier spielen werden, waren zum gewaltigen Teil Anklagepunkt gegen uns. Sie wurden als staatsfeindliche Hetze im schweren Fall bezeichnet. Darauf steht bis zu 10 Jahren.
Wenige Tage nach der Ausbürgerung konnten die Angehörigen von Panach, Kunert und Fuchs aus der DDR nach West-Berlin ausreisen. Auch die Psychologin Lilo Fuchs, die Frau des Schriftstellers Jürgen Fuchs. Sie war während der Haft ihres Mannes auf Schritt und Tritt von Stasi-Leuten überwacht worden.
Dieses erste Konzert, das hatte schon eine sehr, sehr große Bedeutung für uns alle junge Leute, die auch für die Freiheit des Singens und des Wortes eingetreten waren. Das hatte eine große befreiende Wirkung auf uns.
Revolution ist das Morgen schon im Heute. Ist kein Bett und kein Thron für den Arsch zufriedener Leute. Denn sie lebt in dem Sinn, dass der Mensch dem Menschen wert ist.
Gerulf Panach wurde mit seinen Texten für die legendäre Klaus-Renft-Kombo in der DDR bekannt, kurz Renft genannt. Ihre Musik prägte eine ganze Generation. 1958 gründete Klaus Jentsch die Band in Leipzig und gab ihr den Mädchennamen seiner Mutter, Renft. Die Musiker spielten die Westhits nach: Elvis Presley, Little Richard, Fats Domino. Trugen westliche Outfits und Frisuren. Erst Elvis-Tollen, dann lange Haare. 1962 wurde die Band verboten. 2 Jahre später gründete Klaus Jentsch eine neue Band, The Butlers, nun von den Beatles und den Rolling Stones beeinflusst. 1965 wurde auch sie verboten. 1967 wurde das Verbot von Renft aufgehoben und 1969 kam Gerulf Panach mit der Band in Kontakt. Gerulf Panach wurde 1948 in Arnsdorf bei Dresden geboren. Er wuchs in Schkeuditz bei Leipzig auf. Nach dem Abitur musste er zur Armee, begann danach ein Jurastudium, brach es ab. Er arbeitete als Kulturreferent in Leipzig und war seit 1972 hauptberuflich Songinterpret, wie er sich selbst bezeichnete. Schon in der Schulzeit schrieb er eigene Texte. Beeinflusst waren sie von Bob Dylan, Leonard Cohen, Bertolt Brecht, später auch Wolf Biermann. Der war schon seit dem berüchtigten 11. Plenum der SED 1965 verboten. Es ging als Kahlschlag-Plenum in die Geschichte ein, weil danach viele Filme, Theaterstücke, Bücher und Musikgruppen verboten wurden. In einem Radiointerview von 1995 sagte Panach:
Also ich war ja mal Grenzsoldat und witzigerweise wirklich auf der Oberbahnbrücke hin und wieder nachts in Berlin eingesetzt. Und damals hörte ich zufälligerweise, es war ja uns verboten, Westsender zu hören, und ich hörte zufälligerweise, ich habe einfach mal rumgedreht an dem Apparat, und da kam das Lied »Was man nicht darf, macht uns gerade scharf« von Biermann. Ich hatte vorher nie was von Biermann gehört, außer dass er verboten worden war, das bereits zu Schulzeiten, und verkündet durch Lehrer, was schon für mich klarerweise die Positivität des Biermann irgendwo schon bedeutete, weil ich auch so innerlich auf Konfrontation drauf war, eigentlich schon ziemlich lange. Und damals bei der Armee, wie gesagt, hatte ich den Titel gehört und habe dann wirklich in Uniform versucht, ihn zu Hause zu besuchen. Er war Gott sei Dank damals nicht zu Hause, dann hat sich versteckt die Zeit, weil es da gerade die Zeit des Einmarsches in die Tschechoslowakei war.
Ich glaube, falls mein Gedächtnis mich nicht foppt, dass ich ihn zuerst am Telefon kennengelernt habe. Und das war dieser Panach. Und dann hat er mich besucht. Und in meiner Erinnerung sogar in Uniform.
Wolf Biermann.
Na, dann hat er mir Lieder vorgespielt. Und da dachte ich, naja, Anfänger, Stümper, aber echt. Er war wahrhaftig und er war sächsisch. Und das gefiel mir alles.
Die Freundschaft mit Wolf Biermann seit den frühen 1970er Jahren wurde ein Wendepunkt im Leben von Gerolf Panach. Seine Texte wurden klarer und schärfer. Wie Wolf Biermann verstand sich Panach als Sozialist, als kritischer Sozialist. Bloße Lippenbekenntnisse, um im real existierenden Sozialismus Karriere zu machen, waren ihm zuwider. Anfang der 1970er Jahre produzierte Radio DDR die ersten Lieder der Renft-Kombo. Die Mächtigen sahen mit Sorge, dass die Jugend des Landes Beatmusik in Westsendern hörte. Um sie nicht an den Klassenfeind zu verlieren, wurde die sozialistische Jugendtanzmusik gefördert. Bald führte Renft die Hitparaden an. In seinem ersten Songtext 1971 für die beliebte Band umschrieb Panach seinen Lebenskonflikt zwischen Liebe und Zorn.
In diesem Feld, in dem wir uns befanden, mussten wir uns irgendwie verhalten. Und das waren die ersten Versuche, auch deutschsprachiger Rockmusik, das ein bisschen zu bewältigen, würde ich im Nachhinein heute sagen. Damals war es einfach, wir müssen eigentlich auch mal ausspucken dürfen, was uns bis zum Halse steht. Man muss dazu sagen, es gab noch eine dritte Strophe in den mittleren Strophen, das fällt mir jetzt gerade ein. Und als das damals zum ersten Mal aufgenommen wurde, wurde im Nachhinein gesagt, da saß die ganze Renfband dann zusammen und wurde gesagt, Gerolf, also entweder nimmst du die eine Strophe da raus oder die spielen das nicht beim Rundfunk. Und da ging es nämlich darum, dass gesagt wurde von mir, und da spielt so mancher mit dem Volk Katz und Maus und er glaubt, das Volk hielte aus, einmal bricht der Krug. Das ist ja auch passiert, nur 20 Jahre später.
Seine kritischen Liedertexte und seine Freundschaft mit Wolf Biermann fielen dem MFS, dem Ministerium für Staatssicherheit, auf. 1974 legte es einen OV, einen operativen Vorgang über Panach an und versuchte, den Liedermacher zur Staatsräson zu zwingen. Das hieß Überwachung durch ein enges Netz inoffizieller Mitarbeiter, Zensur seiner Texte, Behinderungen durch die Leipziger Kulturbehörden, Auftrittsverbote. Oder, wie es in der Stasi-Sprache hieß,
durch geeignete Sicherungsmaßnahmen die Wirksamkeit der Vorbereitung seiner feindlichen Ideologie einzudämmen bzw. zu verhindern.
Wer sitzt und jammert in der Kammer um Freiheit und Recht, der bleibt ewig ein Knecht. Zögerst du dich selbst zu wählen, weil ein paar dagegen grölen, dein Weg bleibt dein Weg.
Es ist zunächst mal so, dass Gerolf für Verlockungen nicht empfänglich war, nicht korrumpierbar und kompromisslos in dem, was er machen wollte. Das hat er bei den Leuten dann auch immer gesagt und hat seine Auftritte ja auch durchgezogen.
Mach keine krummen Verse, um zu füllen deine Börse. Redlich red, Sänger und Poet. Trage deine Worte, wenn es sein muss, bis in die Aborte. Doch sing dein Lied.
Auf einem Poetenseminar der FDJ, der Sozialistischen Jugendorganisation der DDR, lernte Gerolf Panach 1972 den jungen Autor Jürgen Fuchs kennen. Auch er ein kritischer Sozialist. Beide wurden Freunde. Auch Fuchs geriet früh in das Visier des MFS. 1950 in Reichenbach im Vogtland geboren, legte er das Abitur und eine Lehre bei der Reichsbahn ab. Nach der Armee studierte er Psychologie in Jena. Schon in seinen frühen Texten setzte sich Fuchs mit den Unterdrückungsmechanismen des DDR-Staates auseinander.
Im Dezember 69, in einem Wald bei Plauen im Vogtland, schoss ich zum ersten Mal mit scharfer Munition auf Pappkameraden. So nannten wir sie, Pappkameraden. Sie kippten um oder blieben stehen und hinterher wurden die Löcher wieder zugeklebt mit schwarzer Folie. Ja, ich habe geschossen. Ja, ich habe mich in die Schützenmulde gelegt und losgeballert. Mit Brecht und Biermann-Liedern im Kopf lag ich da und die Kumpels haben gelacht und gesagt, ist doch nicht ernst, nur eine Übung, nicht ernst.
Seinem Lyrikband Pappkameraden, der später bei Rowohlt erschien, stellte Jürgen Fuchs Wolfgang Borcherts Satz, wir werden nie mehr antreten auf einen Pfiff hin voran. In einem RIAS-Interview nach seiner Ausbürgerung sagte er,
wir hatten Borchert gelesen, wir kannten diese Stelle aus seinem berühmten Aufruf, wir kannten die Brecht-Lieder, wir kannten Biermann, Soldat, Soldat in Uniform, Soldat, Soldat in grauer Norm. Hatten wir als junge, kritische Leute auf den Tonbandspulen. Und dann kam der Einberufungsbefehl und dann sind wir einmarschiert ins Lager mit sehr vielen Ängsten. Wir wurden diszipliniert, wir wurden auch schikaniert, ja, aber ich und wir, aber vor allem ich habe mitgemacht. Ein Grundwehrdienst, 1,5 Jahre, mit 18 Jahren. Und diese Erfahrung des, man kann auch sagen, der Mensch ist tyrannisierbar, bleibt tyrannisierbar ein Leben lang, beschäftigt mich bis zum heutigen Tage.
Solche Gedanken, öffentlich in der DDR zu verkünden, verursachte Aufruhr. Anfang 1975 stand Jürgen Fuchs gemeinsam mit Gerolf Panach und der Liedermacherin Bettina Wegner in der kleinen thüringischen Stadt Bad Köstritz auf der Bühne.
Da holte mich der Veranstalter von der Bahn ab und sagte, also Jürgen Fuchs und Gerolf Panach sind auch da heute. Und ich war mir unsicher, ob der Mann nicht weiß, was ihm jetzt blühen wird. Und dachte, vielleicht weiß der nicht, was er tut heute. Also Fuchs, Panach, Wegner, das war eigentlich rüber ab für jemanden, der weiterarbeiten wollte. Und dann standen wir da auf der Bühne und dann hatten die irgendwie den halben Saal voller Controlettis gepackt. An dem Abend war das so, dass der Panach, der war der so ganz laut und der hat so richtig ganz laut Protestlieder gesungen. Und der Jürgen war ganz leise. Der hatte so eine Ernsthaftigkeit auch. Der hatte Geschichten über die Armee. Also das hat sie am meisten geärgert oder angestunken, dass über die Armee so schlecht gesprochen wurde.
Die Folge dieser Veranstaltung, sogar höchste Parteistellen in Ost-Berlin forderten Auftritts- und Publikationsverbot für alle drei Interpreten. Für Jürgen Fuchs hieß es außerdem Ausschluss aus der SED und Exmatrikulation vom Psychologiestudium in Jena.
Das Studium war schon ein turbulentes Studium, weil im Studienjahr nicht bloß in Anführungsstrichen normale Kommilitonen, Kommilitoninnen waren, sondern das waren alles Männer, mehrere Offiziere der Staatssicherheit, die als Studenten der Psychologie sich bezeichneten und eben Psychologie, Psychotherapie, Diagnostik lernten, um das später bei Vernehmungen und im sogenannten operativen Einsatz anzuwenden. Da war das Studium schon ein bisschen was Besonderes. Ich habe in Jena erlebt, Zensur, Ausgrenzung und die Vorbereitung zur Inhaftierung und Ausbürgerung.
Nach seiner Exmatrikulation zog Jürgen Fuchs 1975 mit seiner Frau Lilo und der kleinen Tochter zum bekanntesten Dissidenten der DDR, Robert Havemann, nach Grüneheide bei Berlin. Wolf Biermann holte die Familie ab und transportierte ihre wenigen Möbel. Fuchs fand Arbeit in einem Kinderheim.
Das folgende Lied bezieht sich auf Besuche, die ich des Nachts, und nicht nur ich, auch mein Freund Jürgen Fuchs, von Polizeiwagen bekam, wenn Veranstaltungen stattgefunden hatten, die politisch offenbar zu brisant waren oder wo die Jugendlichen aufgrund unserer Lieder und Texte und Prosa so reagiert haben, dass ein Verhaftungsgrund gegeben gewesen wäre. Und so geschah es öfter, dass wirklich um 12 Uhr nachts rum Polizeiautos vor unserem Haus vorfuhren, laut mit den Türen klappten und zur Haustür gingen. Das alles so laut und demonstrativ, dass man meinen musste, dann wahrscheinlich wäre ich jetzt verhaftet. Und ich habe da eine Ballade geschrieben, die Ballade vom schlechten Schlaf. Mit meiner herrlich heißen, mit meiner weiblich weißen, mit meiner Frau Ami, lag ich die Nacht wie immer in unserem dunklen Zimmer im kleinen Eislogis. Da träumte ich wie neulich, der Traum war grün und gräulich, ne fuhre Polizei. Flau, flau wurd mir abscheulich, ich stöhnte, Frau, nu heul mich. Da ist noch nischt, da ist noch nischt, da ist noch nischt dabei. Unter den Stiefeln biegen sich knarrend unsere Stiegen, schon rumst es an die Tür. Im Hals die Zigarette, sprach Amni, du, ich wette, die Schweine wollen, die Schweine wollen, die Schweine wollen zu dir.
Die Renft-Kombo hatte sich schon 1973 von Gerulf Panach getrennt. Seine Texte waren zu kritisch, zu politisch, sie verursachten Ärger und mit Verboten hatte Bandchef Klaus Jentsch schon reichlich Erfahrung. Christian Kunert, Keyboarder, Gitarrist und Sänger von Renft, aber teilte Panachs Haltung. Kunert, 1952 in Leipzig geboren, hatte als Knabensopran dem Leipziger Thomaner-Chor angehört. Er war der einzige studierte Musiker der Rockband. Als Panach Auftrittsverbot bekam, hielt er zu ihm.
Dann bin ich zu meinen Kumpels zu einer Probe, das weiß ich noch sehr genau, und habe gesagt, jetzt ist es so, dass Gerulf nicht mehr auftreten darf. Das kann uns morgen genauso passieren. Das ist ein Akt der Willkür. Wir müssen irgendwas dagegen tun. Ja, was willst du dagegen tun? Ich sagte, wir nehmen Gerulf wieder mit auf Tournee. Da gab es natürlich dann eine Diskussion, die dauerte den ganzen Tag und war hart und kontrovers. Abends aber, erinnere ich mich, war geklärt, okay, wir machen das. Wir nehmen Gerulf mit. Das ließ sich natürlich offiziell nicht machen, weil er ja offiziell bzw. hintenrum als verboten galt. Also haben wir ihn mitgenommen als junges Talent. Sein Name war nicht so bekannt und er hat dann in unseren Spielpausen im Konzert seine Viertelstunde gehabt, wo er auftreten konnte.
Dankeschön. Ich habe, wie gesagt, noch keine Liedchen. Und jetzt ein kleines Liedchen, das ganz kurz ist. Das heißt In der neuen Gasse zu Jena.
Sah gestern eine Fahne, und diese Fahne war rot. Sie lag als Schaufensterfahne unter dem Schild Hundeverbot. Und hinter sehr teuren Gläsern las ich vom Sozialismus im Land. Der war aber nur halb zu sehen, weil davor ein Rauchverzehrer stand.
Der Text war von Jürgen Fuchs.
Und dann wurden wir nach Berlin zitiert. Und es wurde uns gesagt, wenn wir das nicht lassen, ist mit der Renf-Band auch Schluss. Ja, und dann haben wir wieder noch eine Weile weitergespielt. Und dann sollten wir also Texte für die neue Platte abliefern. Und da waren dann auch die Panach-Songs, Glaubensfragen und Rockballade von kleinen Otto schon dabei. Und weil wir das auch nicht zurückziehen wollten, wurde die Band verboten, ganz schnell.
Panachs Rockballade vom kleinen Otto war ein Song über eine gescheiterte Republikflucht. Sein Lied Glaubensfragen handelte von Wehrdienstverweigerung, beides Tabuthemen in der DDR. Christian Kunert komponierte die Musik für Glaubensfragen und sang das Lied. Nach dem Verbot der Renft-Band im September 1975 beschlossen Panach und Kunert, als Duo weiterzuarbeiten.
Wir haben dann kurz nach dem Renft-Verbot einen Termin bekommen für ein Vorspiel, wo dann entschieden werden sollte, ob das Duo Panach und Kunert eine Auftrittserlaubnis erhält. Das haben wir absolviert und das war sehr geheimnisvoll. Da kam man in den Raum nur mit Klopfzeichen hinein. Wir selber durften an der Diskussion nicht teilnehmen, die nach unserem Konzert geführt wurde. Publikum natürlich sowieso nicht, sondern nur eine Kommission saß da. Und dann haben die halt beratschlagt, ziemlich lange. Und dann wurden wir hineingerufen. Und dann hat man uns mitgeteilt, dass das zwar sehr schön gewesen sei, was wir da gespielt haben, aber dass es ideologisch nicht geht. Und wenn wir nicht bereit sein, da etwas daran zu ändern, dann könne man sich nicht darauf einlassen, uns eine Spielerlaubnis zu erteilen.
Vom Rot, das brennt, wünsche ich mir die Welt und dass man sie beim Namen nennt.
Auch Panners Nachdichtungen von Liedern des katalanischen Sängers Raimon, Protestgesänge gegen die Franco-Diktatur in Spanien, fanden keine Gnade bei den DDR-Funktionären. Statt auf der Bühne zu stehen und Konzerte zu geben, arbeiteten die beiden Liedermacher zuletzt beim Leipziger Gemüsegroßhandel als Hilfsarbeiter.
Also es war schon eine sehr aufregende Zeit, wo sich irgendetwas zusammenbraute, aber wir wussten nicht so richtig, was. Dass man dachte, was geschieht jetzt? Werden sie uns noch schärfer angreifen oder bleibt es bei einer Überwachung und Beobachtung? Irgendwas lag in der Luft.
Lilo Fuchs.
Und so haben eben Wolf Biermann, Robert Habermann, die wir kennengelernt hatten, auch gefragt, Gerulf Panach und Christian Kunert und eben auch Jürgen Fuchs, habt ihr eure wichtigsten Sachen aufgenommen? Also sind die so, dass die notfalls auch sendefähig sind, sodass man im Ernstfall, also wenn es doch zu Verhaftungen kommen sollte, dass einfach etwas vorhanden ist und damit ihr als junge Künstler nicht unbekannt plötzlich verschwindet?
Jürgen Fuchs hatte 1975 bei Robert Havemann die Westberliner Journalistin Margret Frosch kennengelernt. Sie hatte ihm angeboten, seine Texte an bundesdeutsche Verlage, Zeitungen und Rundfunksender zu vermitteln. Als Panach und Kunert keinerlei Möglichkeiten zur Veröffentlichung mehr hatten, war Margret Frosch bereit, auch für sie Kontakte in der Bundesrepublik herzustellen.
Man war ja sowas wie eine Gang, man versammelte sich so unter konspirativen Bedingungen und redete darüber, was man tun kann. Denn Veröffentlichen im eigenen Land war nicht mehr möglich. Und vielleicht ist es Jürgens Idee gewesen, mit diesem Tonband zu dritt. Das weiß ich nicht. Gerus wollte eigentlich gerne eine Soloplatte machen, hatte das auch bei Amiga angefragt, ob das möglich wäre. Ich glaube, er hat nicht mal eine Antwort gekriegt. Das ist einfach irgendwo verschwunden an der richtigen Stelle, das Band. Und wir haben jedenfalls zusammengesessen und diese verbotenen Sachen ausgeheckt, wie dieses Tonband produzieren.
Ein gutes Aufnahmegerät musste her. Panach machte sich zu Wolf Biermann nach Berlin auf. Das war am Dienstag, dem 12. Oktober 1976, steht in den Stasi-Akten. Panach holte ein empfindliches Revox-Tonbandgerät von Biermann ab, das aus dem Westen stammte. Ein vermeintlich enger Musikerfreund begleitete ihn, I.M. Wolf Kaiser. Ihm vertraute Panach unterwegs die Pläne an. Zurück in Leipzig lieferte I.M. Wolf Kaiser seinem Führungsoffizier einen Bericht. Der stellvertretende Minister für Staatssicherheit in Berlin, Generalmajor Rudi Mittig, bekam unverzüglich von der Leipziger Dienststelle ein Telegramm. Die Stasi-Maschinerie setzte sich in Gang.
Zwischen Biermann und Panach wurde eine beabsichtigte Sendung im RIAS besprochen. Diese Sendung soll am kommenden Wochenende in der Wohnung des Panach mit dem Jenaer Lyriker Fuchs gefertigt werden. Daran sollen auch die beiden ehemaligen Mitglieder der Renft-Kombo, Kunert und Schoppe, teilnehmen.
Das Haus in Leipzig-Dölitz, in dem Gerulf Panach mit seiner Frau Amrei wohnte, gehörte der evangelischen Kirche. Im Erdgeschoss befand sich ein Gemeindesaal, den die Musiker mit Erlaubnis der Hausmeisterin am ersten Tag, Samstag, 16. Oktober, als Tonstudio nutzen durften. Zwei ehemalige Renft-Musiker halfen bei der Produktion. Thomas, Monster Schoppe, bediente die Technik, Peter, Cäsar Gläser, spielte zusätzlich Gitarre. 2 Tage lang wurden alle Wege der Musiker von Stasi-Leuten schon seit den frühen Morgenstunden lückenlos überwacht. Die Stasi-Akten beweisen dies heute eindeutig.
Und einigermaßen aufgeregt, weniger wegen der Umstände oder wegen der Stasi-Bespitzelung, sondern weil es künstlerisch natürlich ein Experiment war, Ziel der Sache, ein Beweis der künstlerischen Existenz.
Du, woran glaubst der, den Kahn geht?
Abends war das Band fertig. 8 Lieder von Panach und Kunert und 12 kurze Prosatexte von Jürgen Fuchs. Am nächsten Tag nahmen sie in Panachs Wohnung einige Stücke neu auf und machten Kopien von dem Band. Jürgen Fuchs brachte das Originalband nach Ost-Berlin, verfolgt von Stasi-Leuten, erinnert sich seine Frau Lilo.
Dann kam offenbar ein Zufall zu Hilfe. Einer aus dem Umkreis der Renft-Musiker hat zu dieser Zeit gejobbt als Krankenwagenfahrer. Und der hatte eben dieses spezielle Auto, wo man auch ein Blaulicht anwerfen konnte. Und ohne zu zögern, ist es also dadurch möglich gewesen, dass Jürgen schnell in dieses Auto einsteigt und sie eben durch das Blaulicht die ganzen Ampeln überfahren konnten und in Vorsprung kamen zu denen, die hinterher kurften und so sehr schnell in einen Zug auch hineinkam, erstmal unbehelligt bis Berlin.
Jürgen Fuchs sprang in Berlin-Schöneweide aus dem langsam einfahrenden Zug, rannte über die Gleise, sprang in eine abfahrende S-Bahn und konnte so die Stasi-Verfolger abhängen. Er brachte das Tonband zu Robert Havemann nach Grünheide. Westjournalisten schmuggelten es nach West-Berlin. Margret Frosch, ließ Karl Corino vom Hessischen Rundfunk und Hans-Georg Soldat vom RIAS Kopien zukommen. Zwei Redakteure, die sie kannte und die, wie sie wusste, sich für unangepasste DDR-Autoren interessierten.
Und den Hintern quer zu der Fahne dreht.
Als erster reagierte Karl Corino, der Literaturredakteur des Hessischen Rundfunks. Er hatte Gerulf Panach im Frühjahr 1976 bei der Leipziger Buchmesse kennengelernt.
Ich habe Panach eine sozusagen prophetische Frage gestellt. Ich habe ihn gefragt, was passiert eigentlich, wenn es Ihnen absolut unmöglich gemacht wird, in der DDR eine Schallplatte zu veröffentlichen? Dann sagte er, ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, dann muss ich sie im Westen veröffentlichen. Ich sagte, wenn es dazu kommt, erkläre ich mich bereit, Ihre Platte im Hessischen Rundfunk vorzustellen. Und so sind wir verblieben. Dass es ein knappes Dreivierteljahr später so weit war, das war damals im Frühjahr 1976 noch nicht zu ahnen.
November 1976. Die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Nach 12 Jahren Auftrittsverbot durfte der Liedermacher auf Einladung der IG Metall zu einer 3-wöchigen Konzertreise in die Bundesrepublik fahren. Das DDR-Politbüro nutzte die Chance, den unliebsamen Sänger endlich loszuwerden. Schon vor der Reise hatte es seine Ausbürgerung beschlossen. Ein Schock für kritisch denkende Menschen in der DDR. Die Hoffnung, das realsozialistische System sei reformierbar, war zunichte gemacht. 12 Schriftsteller schrieben einen Protestbrief an die DDR-Regierung. Junge Leute in der ganzen DDR schlossen sich an, viele wurden verhaftet. Gerulf Panach und Christian Kunert machten sich sofort zu Robert Havemann nach Grünheide auf. Auch sie und Jürgen Fuchs unterzeichneten die Petition gegen die Biermann-Ausbürgerung. Auf einer gemeinsamen Fahrt mit Robert Havemann nach Ost-Berlin wurde Jürgen Fuchs am 19. November 1976 verhaftet, aus dem Auto heraus.
Diese Gesichter und ihr Lächeln. Sie brüllen nicht, sie schlagen nicht. Warum brüllst du nicht? Warum schlägst du nicht um dich? Was ist sinnvoll, was sinnlos?
2 Tage später wurden auch Christian Kunert und Gerulf Panach in Ost-Berlin verhaftet. In ihren Leipziger Wohnungen beschlagnahmte das MFS Texte und Aufzeichnungen, Bücher von Biermann und Solzhenitsyn, Schallplatten und Tonbänder. Auch eine Kopie des Leipziger Tonbandes. Das teure Revox-Tonbandgerät wurde bei dem ehemaligen Renft-Sänger Thomas Monster Schoppe beschlagnahmt. Bis heute ist es spurlos verschwunden, wie auch viele Tonbänder und wie das Tagebuch von Christian Kunert, der sich 2019 erinnert.
Dann war ich also plötzlich in diesem Gefängnis in Hohenschönhausen und der Vorwurf hieß Verdacht auf asoziales Verhalten. Ja, wie kommt der zustande? Was ist das? Ja, Sie haben ja keinen Beruf, Sie arbeiten ja nicht.
Panach, Fuchs und Kunert wurden 9 Monate lang im Stasi-Untersuchungshaftgefängnis Berlin-Hohenschönhausen gefangen gehalten. In den Vernehmungen ging es zuerst um ihre Solidarität mit Biermann. Während Kunert Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch asoziales Verhalten, Paragraph 249, bis zu 2 Jahre Haft vorgeworfen wurde, lautete der Vorwurf bei Fuchs und Panach staatsfeindliche Hetze, Paragraph 106, bis zu 10 Jahre Haft.
Mensch, wir werden fett gefüttert. Mit Kampagnen immer neu. Und ich krieg das große Kotzen. Mensch, ich fraß schon massig Heu. Pappkartons voll leere Worte. Mann, der Fraß macht mich kaputt. Gestern noch die große Losung. Heute nur noch Phrasenschutt.
Nach einem Besuch in Leipzig, der ihn sehr beeindruckt hatte, etablierte der Literaturredakteur des Hessischen Rundfunks, Karl Corino, im Jahr 1973 eine Reihe, die er Transit nannte. Alle 4 Wochen berichtete er von nun an für eine knappe Stunde über DDR-Literatur, vor allem über die nicht staatskonforme. Schon wenige Tage nach den Verhaftungen von Panach, Kunert und Fuchs am 24. November 1976 sendete Calcorino in der Reihe Auszüge aus dem Leipziger Tonband.
Vor ein paar Wochen veranstalteten Gerulf Panach und Jürgen Fuchs vor einem kleinen Kreis von Freunden einen literarisch-musikalischen Abend. Vor der Tür standen 5 PKWs des Staatssicherheitsdienstes und ein Abhörlieferwagen, der die Lieder und Texte mitschnitt.
Calcorino wies in der Sendung auf die Haft der 3 hin und nannte biografische Daten von Fuchs und Panach. Er verzichtete aber auf das Lied Glaubensfragen und die Armeetexte von Jürgen Fuchs, weil er davon ausging, dass die DDR auf militärische Themen besonders allergisch reagieren würde.
Ich musste immer überlegen, welche möglichen Rückwirkungen stehen ins Haus, wenn ich das oder jenes melde oder kommentiere, wenn ich O-Töne bringe und so weiter. Es hat sich aber in relativ kurzer Zeit herausgestellt, da wurde ich auch von Leuten wie Rainer Kunze bestärkt, dass Öffentlichkeit im Westen immer besser war als das Schweigen des Westens.
Das MFS ließ einen Mitschnitt der Transitsendung anfertigen. Die Vernehmungen gegen alle 3 Künstler wurden schärfer und von nun an stärker auf das Tonband bezogen. Waren es doch Arbeiten, die sie in der DDR nicht veröffentlichen durften.
Das Band war gelaufen und jetzt wollten sie beweisen, dass wir diejenigen sind, die gesungen haben im Westradio. Natürlich habe ich gesagt, da brauchen sie nicht so viel Heckmeck machen, das sage ich Ihnen, da bin ich stolz drauf, das ist eine gute Sache. Und das muss alles in Ordnung haben, wir machen das so, sie singen uns das mal hier bei uns auf Band, dann können wir das vergleichen und so. Und das war sehr schön. Das hat nicht jeder Häftling gehabt in der DDR. Ein Grüppchen von Stasis, die dann da sitzen mit ihrem Turmbandgerät und man bekommt eine Gitarre und singt denn in Sträflingskleidung so einen Song wie Glaubensfragen, wo es dann heißt, woran glaubt er, der seinen Hintern quer zu der Fahne dreht.
Du, woran glaubt der, der den
Die Gefängnisaufnahmen wurden von der Technischen Untersuchungsstelle des MFS mit der Sendung des Hessischen Rundfunks abgeglichen. 150 Seiten Sprach- und Wortanalysen, Beschreibungen von Gesamteindruck, Klangfarbe, Tonhöhe, Spannungsgrad, Sprechtempo, Artikulation, Stimmfülle, Lautstärke und Akzentuierung, wie es in den Stasi-Akten heißt. Das Sachverständigengutachten wies nun eindeutig nach, dass die beiden Gefangenen, Panach und Kunert, jene waren, die die Lieder im Hessischen Rundfunk gesungen hatten und dass die Prosatexte von ein und demselben Sprecher, Jürgen Fuchs, gelesen worden waren. Das Gutachten kostete den Arbeiter- und Bauernstaat viel Geld, sagenhafte 16.558 DDR-Mark. 3 Wochen nach den Verhaftungen initiierte der Westberliner Publizist Hannes Schwenger, der Soziologe Manfred Wilke, die Journalistin Margret Frosch und der Spiegelkorrespondent Jörg Mettke die Gründung des Schutzkomitees Freiheit und Sozialismus. Ein Komitee der westeuropäischen Linken, das die Gewerkschaften einbezog. Das heißt, jene, die bereit waren, Kritik an der DDR zu üben. Das Komitee gewann viele prominente Unterstützer und organisierte eine internationale Pressekampagne ohnegleichen.
Dem international zusammengesetzten Komitee gehören unter anderem Heinrich Alberts, Max Frisch, Alexander Mitscherlich, Otto Schilly, Romy Schneider, Robert Jung, Helmut Gollwitzer und Heinrich Böll an. Korrespondierende Mitglieder sind unter anderem Friedrich Dürrenmatt, Hans Magnus Enzensberger und Yves Montand.
Der Literaturredakteur Hans-Georg Soldat berichtete im RIAS von der Gründung des Komitees.
Was Ihnen fehlt, Schutz durch eigene internationale Bekanntheit, muss Ihnen die Öffentlichkeit ersetzen, die wir für Sie schaffen können. Deshalb hat der Verband Deutscher Schriftsteller in der IG Druck und Papier Berlin die Patenschaft für den jungen Kollegen Jürgen Fuchs übernommen, der in der DDR noch immer in Haft ist. Man muss wissen, dass wir nach ihm künftig fragen werden. Auf jedem Treffen mit Kollegen und Vertretern der DDR, das die Möglichkeit dazu ergibt.
Der Publizist Hannes Schwenger bei der ersten Pressekonferenz des Schutzkomitees am 10. Dezember 1976 in der Akademie der Künste West-Berlin. Dort wurde auch das Leipziger Tonband auszugsweise vorgespielt. Wolf Biermann reiste eigens aus Hamburg an, um seine Solidarität mit den Freunden zu erklären.
Fuchs ist ein ganz besonders aufrichtiger, leidenschaftlicher und vielleicht etwas zu bescheidener junger Schriftsteller. Panach, der Liedermacher, ist das Gegenstück dazu. Er ist ein ganz vorzüglicher Schreihals. Als ich ihn kennenlernte, spielte er mir ein Lied vor, das ich auch heute noch für eins seiner besten halte. Vielleicht haben Sie es auch auf dem Band hier. Würde ich Ihnen wünschen, dass Sie es hören können. In dem es heißt, eigene Leute sind keine Meute, die man nach Belieben dirigieren und disziplinieren kann.
Das Schutzkomitee übernahm die Patenschaft für Fuchs, Panach, Kunert und weitere junge Inhaftierte in Thüringen und Sachsen.
Wir haben dann versucht, die westeuropäischen KPs anzusprechen, also die Eurokommunisten. Einerseits in Italien den sehr engagierten Lucio Lombardo Radice, das war der Verbindungsmann der KPI zur katholischen Kirche. Oder Joe Ellenstein, den wichtigsten Reformkommunisten in der KPF. Die konnten wir alle für dieses Schutzkomitee gewinnen.
Erinnert sich Hannes Schwenger.
Und das war wohl für die DDR der Anlass, warum sie völlig irritiert waren. Und ein halbes Jahr jeder Bericht über das Schutzkomitee bei Mielke selber auf dem Schreibtisch landete. Das Komitee war so eine Art Staatsfeind Nummer eins in seinen Anfängen, weil die DDR völlig verblüfft war, dass Leute im Westen, die sie bisher für ihre Bündnispartner gehalten hatte, sich plötzlich kritisch zu ihr stellten.
Einen Tag nach der Pressekonferenz sendete der RIAS das Leipziger Band und wiederholte die Sendung ein paar Tage später. Auch der Hessische Rundfunk sendete das Band nun in voller Länge. Alles genau dokumentiert vom MFS. Für Christian Kunert hatte es die Folge, dass sein Verfahren, wie bei Panach und Fuchs, auf staatsfeindliche Hetze erweitert wurde.
Da wurde der Paragraph gezeigt, da stand was vor 10 Jahren. Mindeststrafe, nicht so schön. Das war einfach unvorstellbar, dass man da 10 Jahre für die paar Songs, ich habe das nicht geglaubt.
Anfang 1977 erschien das Buch Gedächtnisprotokolle von Jürgen Fuchs im Rowohlt Verlag, vermittelt durch das Schutzkomitee. Es enthielt einige Prosastücke des Leipziger Tonbandes und sämtliche Liedertexte. Das Vorwort schrieb Wolf Biermann. Der sorgte auch dafür, dass das Leipziger Tonband noch 1977 als Schallplatte bei CBS erschien. Für uns, die wir noch hoffen.
Für uns, die wir noch hoffen, auf eine bessere Zeit, schlage ich die Gitarre und sage, was in uns schreit. Wir glauben nicht an Pistolen, Leben ist das, was wir wollen, und noch vom Tod, wenn's geht. Wir brauchen keine Kandare, Freiheit heißt die heiße Ware, nach der wir Schlange stehen.
Von den Solidaritätsaktionen im Westen erfuhren die Gefangenen nur wenig. Tag aus, Tag ein wurden sie verhört. Immer wieder drehten sich die bohrenden Fragen der Stasi-Vernehmer um das Leipziger Tonband. Jürgen Fuchs über diese Zeit in einem Interview aus dem Jahr 1996.
Es war eine sehr harte Zeit für mich. Es wurden verschiedene psychologische Methoden angewandt, die ich als psychische Folter ansprechen würde. Und Zellenbedingungen zusammen mit einem Zellenspitzel, der auch unter anderem Gewalt drohte. Und eben sehr zugespitzten, auch physischen Angriffen würde ich sie bezeichnen, zum Beispiel eine total überhetzte Zelle, die man ja regeln konnte mit so vielen Rohren und Knöpfen, die da immer vor den Zellen waren. Konnte man das Wasser regeln, konnte man alles regeln, was man wollte, Strom. Und die drin waren wie in so einem Käfig wie in so ein Labor für Besessene, die dann von außen regulieren. Diese Zeit habe ich erlebt als eine sehr harte Zeit.
Im Stasi-Untersuchungsgefängnis Berlin-Hohenschönhausen textete und komponierte Gerolf Panach sein Gefängnislied. Ohne Instrumente, Stift und Notenpapier. Nach mehreren Monaten Verhör musste er nach einem schweren Herzanfall in das Haftkrankenhaus eingeliefert werden.
Der Amselhahn um 4 früh schreit mir sein schrilles Tirili vom Luftschacht in die Zelle. Schon machen meine Jalousien die Augen rauf. Draußen wird es helle.
Jürgen Fuchs verweigerte 2 Monate lang die Aussage. Er verfasste im Gefängnis ein Buch über die Haft, das kurze Zeit nach seiner Entlassung im Rowohlt Verlag erschien. Vernehmungsprotokolle. Er skizzierte die Sätze beim Verhör in die Luft, schrieb in der Zelle mit kleinen Stiften, die er aus dem Silberpapier von Schokoladen gedreht hatte, auf die Tischplatte oder mit abgebrannten Streichhölzern auf Papierfetzen, die er wieder vernichten musste. Er hatte Schreibverbot. Jürgen Fuchs lernte den Text auswendig und schrieb ihn nach der Haft nieder.
Der Amselhahn, mich trifft der Schlag, ist fort, vielleicht zum nächsten Park, auf eine grüne Hecke. Und ich kriech vor dem neuen Tag bis an das Kinn nochmal unter die Decke.
Die Solidarität im Westen setzte die Mächtigen in der DDR unter Druck. Die internationalen Protestaktionen des Schutzkomitees Freiheit und Sozialismus von Amnesty International und die Sendungen und Berichte der Westmedien zeigten Wirkung. Die Künstler konnten nicht mehr stillschweigend verurteilt werden. Ein Prozess gegen 3 kritische junge Sozialisten hätte nun Aufsehen erregt und die DDR international blamiert. Panach, Kunert und Fuchs wurden nicht vor Gericht gestellt. Sie hatten die Wahl, Haft oder Ausreise in den Westen.
Dass ich eben dann, nachdem dieses Dreivierteljahr U-Haft rum war, durch den Rechtsanwalt Vogel und einen offiziellen Mitarbeiter der Staatssicherheit Vogel davon informiert wurde, dass es jetzt eben diesen Weg nach dem Westen gäbe. Er würde auch nur einmal fragen, ohne Prozess, weil bei einem Prozess müsste davon ausgehen, dass ich für mehrere Jahre ins Gefängnis gehe.
Jürgen Fuchs im Interview aus dem Jahr 1996.
Hab dann aber, als ich auch merkte, dass sie im wirklichen Sinne ernst machen und entschlossen sind, auch zur Gewalt, innerhalb so einer Erpressungskonstellation dann gesagt, okay, dann jetzt weg und sofort veröffentlichen und thematisieren, worum es hier ging.
Am 26. August 1977, nach 9 Monaten Haft, war es soweit.
Als die Ausreise vollzogen wurde, war ein schöner Tag und rausgeholt aus der Zelle, am späten Vormittag, glaube ich, und zu einem Auto geführt. Und da stand ein PKW mit 2 Stasis vorne drin, ein Fahrer und noch einer. Und da habe ich mich da reingesetzt ins Auto und da saßen bereits Jürgen Fuchs und Gerolf Panach, großes Hallo. Und dann haben sie uns zum Rechtsanwalt Vogel gefahren, durch ganz Berlin. Und dann fuhr seine Frau uns im Mercedes, alle 3 gleichzeitig über die Grenze nach West-Berlin, ohne dass da noch irgendwas kontrolliert worden wäre und nicht mal gehalten hat, dieser Mercedes. Und dann waren wir keine DDR-Bürger mehr.
Mit einem lapidaren und zynischen Satz begründete das Ministerium für Staatssicherheit die Einstellung der Ermittlungsverfahren wegen des Leipziger Tonbandes.
Infolge der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft hatte diese Straftat keine schädlichen Auswirkungen.
Am 31. Oktober 1977, 2 Monate nach der Ausbürgerung, standen Panach und Kunert schon auf der Bühne der Akademie der Künste.
Ich sagte gerade, das Leben besteht zum Glück nicht nur aus der Polizei.
Es folgten viele weitere Konzerte für Panach und Kunert. Sie veröffentlichten mehrere Schallplatten und CDs, in denen sie auch ihr deutsch-deutsches Exil thematisierten. Sie schrieben Songs und Musiken für Film und Theater, etwa für eine Aufführung von Mo Flanders an der Freien Volksbühne Berlin. Kunert komponierte Musiken für Filme von Thomas Brasch und auch Kabarettnummern. Gemeinsam schrieben sie ein Musical, Das Totenschiff, nach dem gleichnamigen Roman von B. Traven. Gerulf Panach spielte 1986 die Hauptrolle in einem Spielfilm des britischen Regisseurs Ken Loach, Vaterland. Jürgen Fuchs arbeitete halbtags als Psychologe und veröffentlichte Romane und Gedichte.
Das Schlimme ist nicht, in einer Zelle zu sitzen und verhört zu werden. Erst danach, wenn du wieder vor einem Baum stehst oder eine Flasche Bier trinkst und dich freuen willst, richtig freuen wie vorher. Erst danach.
Auch in West-Berlin wurden die Künstler von der Staatssicherheit überwacht. Vor allem Jürgen Fuchs, der in Artikeln und Aufsätzen immer wieder die Menschenrechtsverletzungen in der DDR und im östlichen Europa thematisierte. Bis zum Herbst 1989 hatten alle drei Einreiseverbot in die DDR.
Und da spielt so mancher mit dem Volk Katz und Maus und er glaubt, das Volk hielte aus, einmal bricht der Krug.
1993 trennte sich das Duo Panach und Kunert. Beide spielten weiter solo oder mit anderen Musikern, komponierten und schrieben Texte. Die Renft-Band wurde nach dem Mauerfall reaktiviert. Beide traten mit ihr auf.
Ob im Süden oder Norden, nirgends bist du froh geworden. Suche, Seele, suche. Such nur, kannst doch nichts finden. Siehst nur das Glück von hinten.
Christian Kuno Kunert verlor 2006 sein Gehör und zog sich aus dem Musikgeschäft zurück. Er lebt heute als Romanautor in der Nähe von Goslar.
In dem D-Zug, aus dem Fenster, lehnst du und glaubst an Gespenster. Suche, Seele, suche.
Gerulf Panach starb 1998 an Nierenkrebs. Jürgen Fuchs 1999 an Leukämie. Bis heute sind die Stimmen jener nicht verstummt, die glauben, die Staatssicherheit hätte diese Erkrankungen durch Bestrahlungen ausgelöst. Indizien sprechen dafür, aber eindeutige Beweise fehlen.
Ob im Osten oder Westen, wo man ist, ist nie am besten. Suche, Seele, suche.
Ja, in der Kühnheit der literarischen, musikalischen Kritik haben die beiden doch manches von dem vorweggenommen, was im Frühjahr und Sommer 1989 in der DDR sich abgespielt hat.
Karl Corino über Jürgen Fuchs und Gerulf Panach.
Ich habe mich gefragt, und das ist natürlich eine illusorische Frage, was wäre damals eigentlich passiert, wenn junge Künstler wie Fuchs und Panach in den Betrieb integriert worden wären. Das wäre natürlich dann eine ganz andere DDR geworden. Es wäre vielleicht so etwas geworden wie ein zweiter Prager Frühling.
Freiheit, frei wie und Frieden sind die Seele, doch nicht beschieden. Fluche, Seele, Fluche, Fluche, Seele, Fluche.
Das geheime Tonband von Panach, Fuchs und Kunert. Feature von Doris Liebermann. Es sprachen Ingrid Elsigay und Jesko von Schwichow. Ton und Technik Melanie Inden. Regie Marlene Breuer. Redaktion Dorothee Meyer-Karwig. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2019.